Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Hey, Tom Westerholt hier. Herzlich willkommen zum Ab 21 Podcast mit der Frage, wer oder was ist 2018 eigentlich noch oder schon wieder konservativ? Wir tasten uns ran, sprechen mit Lukas, der mit 16 in die CDU eingetreten ist, weil er zum einen damit gegen sein sozialliberales Elternhaus rebellieren wollte, aber auch auf der Suche nach konservativen Werten war. Wir treffen die Deutsch-Türkin Kübra Özdemir, eine junge, moderne Frau, promoviert gerade in englischer und irischer Literaturwissenschaft und ist überzeugte Kopftuchträgerin und Muslima. Aber konservativ? Auf keinen Fall, sagt sie. Und dann ist da noch der Politikwissenschaftler Jens Hacke von der Uni Greifswald, mit dem wir versuchen, den Begriff Konservatismus überhaupt mal zu definieren. Seid dabei und diskutiert mit. Konservativ oder progressiv? Hallo zusammen.
Deutschlandfunk Nova.
Wir fragen in Ab 21, was ist konservativ eigentlich heute? Wie hat es sich verändert im Vergleich mit gestern und erst recht mit vorgestern? Wer von uns ist konservativ? Vielleicht per Definition sogar, ohne es zu wissen. Und geht das eigentlich auch als Rebellion? Lukas Giesen, 25 Jahre, aus Aachen, sagt, ja klar, auf jeden Fall. Er hat sich als Jugendlicher nämlich bewusst fürs Konservativsein entschieden, auch um daheim damit zu rebellieren. Seine Geschichte wollen wir aber von ihm selbst hören. Er ist jetzt unser Gast. Guten Abend, Lukas.
Guten Abend.
Lukas, wie ist das, wenn man wie du aus einem sozialliberalen Elternhaus kommt und vielleicht so ein bisschen der eigene politische Weg schon vorgezeichnet ist, FDP, SPD, da gab es vielleicht ein bisschen Spielraum und dann kommt der Filius, in dem Fall du, mit 16 um die Ecke und sagt, Edge, ich trete jetzt in die CDU ein.
Ja, das sorgte natürlich erstmal für Naserümpfen, ne? Also wenn man sozialliberal ist, da steckt auch viel Progressives drin, ja. Und wenn man dann um die Ecke kommt und sagt, aber was ich finde, ist, starker Staat ist wichtig, gesunder Staatshaushalt ist wichtig, starke Armee ist wichtig, all solche Dinge. Also ich hatte mir auch vorgenommen, in die Bundeswehr zu gehen, in diesem pazifistischen Haushalt. Das sorgt für Naserümpfen. Das sorgt genau für den Effekt, den ich haben wollte.
Die Oma, der Vater, wie haben die reagiert auf diesen Parteieintritt?
Mein Vater war schockiert. Hat auch meine Mutter damals angerufen und gefragt, was mit mir los wäre. Und meine Oma war, glaube ich, gekränkt. Also die war wirklich gekränkt, weil sie gewusst hat, das ist ein Affront gegen sie. Und hat mir dann später ein Buch geschenkt, das war die Geschichte der CDU, es war eine Doktorarbeit und hat dann da reingeschrieben, ich sollte, damit ich wüsste, in welchem Verein ich da bin. Und Verein war abfällig gemeint, absolut. Also es hat eine Kränkung hervorgerufen, aber niemand hat versucht, mich aktiv von diesem Weg abzubringen. Alle haben gesagt, probier dich aus, du musst selber auf die Schnauze fliegen.
Oftmals ist es ja so, dass die Kinder aus den konservativen Haushalten, aus den konservativen Elternhäusern vielleicht einmal eine gewisse Zeit einen auf Punk machen in der Pubertät, also gerne mal in die Opposition gehen. War das im wortwörtlichen Sinne politisch gesprochen bei dir auch ein oppositionelles Verhalten?
Ja, natürlich, natürlich. Ich konnte nicht nach links, ja, wie viele in meiner Schule das gemacht haben, ja, auf Demonstrationen gehen. Damals, ich weiß gar nicht, ob es Anti-Tihange-Schilder schon gab, aber mit der Linken zusammen sein, Antifa, konnte ich nicht. Ja, hätte ich noch Lob für bekommen. Also bin ich dann einfach in die konservative Ecke gegangen. Nicht nach rechts, das möchte ich immer betonen. Wirklich in die konservative Ecke, auch neokonservativ. Und da war ich dann in einer jugendlichen Rebellion, ja.
Weißt du noch, was dich damals an dieser innerlichen Krawatte gereizt hat, auch wenn du vielleicht nicht mit der Krawatte und dem Anzug dann zur Schule gegangen bist, aber du weißt, was ich meine, ne? Das Konservative, was du selbst betonst. Ja. Was war das, was dich da gereizt hat?
Mein Haushalt, muss man dazu sagen, da wo ich herkam, sozialliberal, sehr künstlerisch, freigeistig, auch chaotisch. Ja, meine Eltern haben sich dann auch irgendwann scheiden lassen. Ich möchte mich hier gar nicht als das Scheidungskind darstellen. Aber Instabilität war ein Faktor, der in meiner Jugend, meiner Kindheit eine Rolle gespielt hat. Und dieses Feste, dieses Stabile, dieses Starke, das, wofür die CDU dann eben stand, dieses Konservative, das hat mich gereizt. Also das hat mich auch angesprochen. Das geht dann über die Rebellion hinaus. Also auch inhaltliche Überschneidungen mit dem, was ich wollte. Und dass ich da ganz energisch gesagt habe, ich will Stabilität, Ehe mit Mann und Frau, das ist wichtig. Ich war nie gegen die Homo-Ehe, möchte ich sagen. Aber trotzdem, das hat mich schon gereizt, ja.
Hast du versucht, mal innerhalb dieses sozialliberalen Haushaltes Vater und Großmutter, also die sozialliberale Koalition im Haus, von dir und deiner Sicht zu überzeugen, also quasi in die Partei zu holen?
Nein. Das ist ja in der Retrospektive vollkommener Blödsinn. Ich wollte, dass die Konstellation genauso ist, wie sie ist.
Ja.
Also, dass ich eine Opposition habe. Wären meine Großmutter, mein Vater, meine Mutter CDU-Wähler geworden, wäre ich wahrscheinlich damals infantilsterweise nach links gerutscht.
Mhm. Lukas Giesen, 25 Jahre alt, aus Aachen, ist bei uns der Mann, der sich mit 16 zu Hause entschieden hat, in diesem sozialliberalen Elternhaus, in dem ich lebe, gehe ich in die Opposition und trete in die CDU ein. Stelle mich also bewusst konservativ auf. Wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, Lukas, aber nochmal zu den Inhalten. Für das, wofür die CDU steht und damals stand, als du vor 9 Jahren in die Partei eingetreten bist. Warum, hast du das mal hinterfragt für dich, warum waren so Sachen wie ein starkes Militär, wirtschaftliche Sicherheit, diese klassischen CDU-Punkte, warum waren die damals wichtig für dich?
In der Retrospektive würde ich eben sagen, dieses stabile Element da drin, dieses starke Element da drin, dieses herrische, ich war auch ein wütender Jugendlicher, sind ja viele, aber meine Wut äußerte sich nicht in Steine schmeißen, sondern in einer sehr berechnenden Härte, die ich vom Staat erwartete. Und das, würde ich sagen, war der Grund, weshalb ich eben diese Inhalte gewählt hatte. Auch die Idee, dass ich gesagt habe, ich möchte doch nicht haften für die Fehler anderer Leute. Und mit Fehler meinte ich zum Beispiel Arbeitslosigkeit. Heutzutage kann ich mir gar nicht vorstellen, wie mir das in den Sinn kam. Damals war ich der Meinung, was soll ich denn Steuern bezahlen später dafür, dass jemand anders nicht arbeitet? Ich war auch für Kopfsteuern und solche Geschichten. Ja, also gruseligstes, neokonservativstes Gedankengut. Aber das war für mich Inbegriff von Stabilität. Das hat mich angesprochen. Und deswegen bin ich in die CDU gegangen.
Jetzt ist das ja vielleicht nicht das Allercoolste, was man mit 16 machen kann.
Nee.
Wie haben Freunde reagiert damals in der Schule?
Die haben in meiner Erinnerung schon so reagiert, dass sie gedacht haben, du siehst ja auch so aus, man muss sich dir vorstellen, früher, ich bin immer im Hemd rumgelaufen, hatte die Haare zurückgegelt, die meinten, du siehst ja eigentlich schon so aus, du passt da perfekt hin. Für viele war es aber auch befremdlich, also sie haben auch interessiert nachgefragt, aber es war schon befremdlich, dass jemand ausgerechnet in diese Alt-Opa-Partei geht und eben nicht bei den Grünen ist oder nicht bei der SPD mitmarschiert, da hatten wir ein paar. Unter meinen Freunden, muss ich sagen, war das gar nicht so ein Riesenthema. Die haben darüber gelacht, mir auf die Schulter geklopft und haben gesagt, mach doch, was du willst. Die waren alle relativ unpolitisch.
Wir haben viel über Stärke, Stabilität und Sicherheit gesprochen als Motive für dich damals. Wenn du mal versuchst, das emotional auszudrücken, dieses Konservative, was hat dir das gegeben?
Das Gefühl von Sicherheit. Zu kämpfen, zu reden, zu diskutieren für Sicherheit. Dafür, dass dieser Staat der bleibt, der er ist. Und ich war der Meinung, das geht nur mit harter Hand, vor allen Dingen mit viel Polizei, mit harten Strafen. Und das hat mich irgendwie innerlich beruhigt. Und ich konnte dort meine Wut drin entladen. In einem, in teilweise Hasstiraden, auch in der Schule, über sozialistisches und linksgrünes Gedankengut. Also ich war der Meinung, wir werden hier unterwandert, untergraben. Das muss man sich vorstellen. Paranoid. Ja.
Ja.
Aber das hat es mir gegeben. Eine innere Befriedung, würde ich sagen.
Deine Meinung zu einem rumwütenden Innenminister und einer ganz offensichtlich gelähmten Bundeskanzlerin?
Ich war vor einem, das sage ich jetzt als Politikwissenschaftler, vor einem halben Jahr tatsächlich der Meinung, als die Koalition begann, das ist gar nicht so unclever, was die CSU da macht, AfD-Positionen zu übernehmen, abzuschwächen und den Leuten ein gutes Gefühl zu geben. Inzwischen muss ich sagen, das ist Blödsinn. AfD-Wähler werden garantiert diese Partei nicht verlassen, bis aus ihrer Meinung nach, bis noch der letzte Flüchtling aus diesem Land raus ist. Und wenn das passiert ist, finden sie ein neues Thema. Die CSU wird mit diesem Wahnsinn auf gar keinen Fall irgendwelche Wähler zurückgewinnen. Sie schafft es entweder, noch Wähler zu verlieren, wie man gerade in Bayern sieht, oder diese Koalition einfach zu überbiegen, bis sie platzen wird. Also diese Rochade mit Herrn Maaßen jetzt in den letzten Tagen, man traut ja seinen Augen kaum. Darunter wird dieses ganze Parlament leiden.
Deine Konsequenz war, aus der CDU auszutreten und dann bist du jetzt vor kurzem in die FDP eingetreten.
Richtig.
Erklär uns noch kurz, wie es dazu kam und findest du da jetzt vielleicht diesen Wunsch nach einer konservativen Komfortzone, findest du den da wieder?
Nein, ich hoffe, dass ich da eine sozialliberale Komfortzone finde. Ich habe mich gefragt, habe mit meinem Vater lange darüber geredet, ich sage, ich möchte wieder Politik machen. Gehe ich in die SPD, gehe ich in die FDP. Beides ist möglich, denn es gibt Berührungspunkte im sozialliberalen Bereich. Beide sind in den beiden Parteien sehr gering ausgebildet. Natürlich ist die FDP in den letzten, seit 1983, eine eher neoliberale Partei geworden. Aber ich hoffe, dass ich dort Leute finde, die mit mir über einen Staat des Angebots reden, über weniger Zwang, über mehr Möglichkeiten, die verschiedene Freiheitsrechte verteidigen. Konservativ bin ich, glaube ich, in keiner Form mehr.
Der Junge, der mit 16 auszog, um in die interfamiliäre Opposition zu gehen und heute heimkehrt als Koalitionsmitglied der Familie. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ja.
Was bedeutet konservativ für dich heute? Letzte Frage.
Das kann man nicht sagen. Ich glaube, es löst sich auch inzwischen auf, muss immer wieder definiert werden. Konservativ orientiert sich immer an dem, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Heute ist es wohl immer noch der starke Staat und das Festhalten an Familie. Aber ansonsten sehe ich wenig Konservatives unter der CDU von Angela Merkel.
Lukas Giesen, sehr spannende politische Geschichte, die du da hingelegt hast in den vergangenen 9 Jahren. Danke dir fürs Gespräch, für deine Zeit und liebe Grüße nach Aachen.
Vielen Dank, liebe Grüße nach Berlin.
Deutschlandfunk Nova, ab 21.
So, also ausnahmsweise möchte ich an dieser Stelle mal volle Kanne auf einem Klischee hier durchs Nova-Studio reiten. Aber nur, um was deutlich zu machen, also seid mir nicht böse. Wenn eine Muslima ein Kopftuch trägt, dann muss sie konservativ sein. Wäre sie nicht konservativ, würde sie sich das ja nicht antun. Diese Unterdrückung. So, das waren jetzt gleich mehrere Klischees, um genau zu sein. Und weil ich ganz ehrlich gesagt nicht besonders viel Ahnung habe vom Zusammenhang zwischen Islam und Kopftuch, frage ich stellvertretend für euch und ja für die von euch, denen es ähnlich geht wie mir, frage ich eine, die sich auskennt. Kübra Özdemir, Literaturwissenschaftlerin aus Berlin, promoviert gerade in englischer und irischer Literatur. Guten Abend, Kübra.
Guten Abend.
Nochmal, du bist Muslima und du trägst Kopftuch. Jetzt muss ich ja fragen, bist du konservativ?
Nein, ich würde persönlich sagen, ich habe keine einzige konservative Zelle in meinem Körper. Also so würde ich mich definitiv nicht bezeichnen.
Okay, warum trägst du dann Kopftuch? Weil das ist ja wirklich so eine vorherrschende Meinung bei Menschen, die sich mit dem Islam nicht besonders gut auskennen, dass man so denkt, also Kopftuch tragen heißt, man ist eher so konservativ unterwegs. Warum trägst du dein Kopftuch?
Es gibt eigentlich so viele Gründe, Kopftuch zu tragen, wie es Frauen gibt, die es tragen. Das heißt, man kann nicht sagen, es gibt den einen Grund, der dann für alle Frauen weltweit gilt oder sogar in Deutschland gilt, warum man es trägt. Jede Frau wird persönliche Gründe mitbringen. Einige tragen es wahrscheinlich auch aus konservativen, traditionsgebundenen Gründen. Bei mir ist es eher nicht so. Ich würde sagen, ich trage es aus 2 Hauptgründen. Einerseits, weil es für mich auf spiritueller Ebene sehr wichtig ist, den inneren Raum, den ich für meine Spiritualität brauche, auch nach außen zu signalisieren, damit ich mir dessen immer wieder bewusst bin. Und auf der anderen Seite auch als Identifikationsmerkmal tatsächlich, weil ich bin ohne Kopftuch nicht als Muslimin erkennbar. Ich wäre es aber gerne. Also ich mag es auch, dass andere Muslime sehen, dass ich auch sozusagen zur Community gehöre, weil es einfach ein anderes Miteinander dann schafft.
Das heißt also, deine Religionszugehörigkeit zeigst du damit einfach auch gerne?
Ja, genau. Ich fühle mich auch sehr wohl sozusagen in meiner religiösen Identität und habe auch gar kein Problem damit, dass das nach außen sichtbar ist.
Mhm. Hat es auch was mit Tradition innerhalb der Familie zu tun? Also deine Mutter zum Beispiel, trägt die Kopftuch und ist das auch so eine Familienverbundenheit?
Ja, meine Mutter trägt sogar Schleier. Das ist nochmal so eine andere Verhüllungsart, die auf jeden Fall mehr ist als ein Kopftuch. Das heißt, unsere Bedeckungsarten sind komplett unterschiedlich. Mhm. Und es hat sich, also in meiner Familiengeschichte, zu unterschiedlichen Zeiten haben Frauen mal Kopftuch getragen und mal nicht. Also es ist so, meine Großmütter tragen es wahrscheinlich eher aus traditionellen Gründen, weil sie noch in Zentralanatolien auf die Welt gekommen sind, aufgewachsen sind, wo das einfach üblich war. Vor allem unter Landwirtschaftlerinnen, dass man das halt trägt. Und genau, meine Mutter würde es wahrscheinlich auch eher aus religiösen Gründen tragen. Genau, und für mich ist es, also es hat wenig mit ihr zu tun, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich würde es auch tragen, wenn sie es nicht tragen würde.
Aber wenn du jetzt mal dich selbst mit deiner Mutter vergleichst, die Schleier trägt, ist deine Mutter, würdest du sagen, deine Mutter ist durchaus konservativer als du?
Meine Mutter würde sich auch selbst als konservativ bezeichnen, ja, genau.
Wie gehst du damit um, wenn Leute dich für konservativ oder meinetwegen sogar radikal halten, einfach nur, weil du ein Kopftuch trägst?
Ja, also das Problem ist tatsächlich, dass wir halt, um die Welt um uns herum zu verstehen oder auch um Menschen zu verstehen, mit denen wir jetzt vielleicht nicht oft in Kontakt kommen, sehr vereinfachte Kategorien entwickeln und dann sozusagen versuchen, diese Menschen dann in diese Kategorien irgendwie einzuordnen. Deswegen ist es, kann ich es ein Stück weit nachvollziehen, dass das halt in der ersten Begegnung so entstehen kann, dass Leute denken, okay, sie ist eher konservativ eingestellt, aber ich glaube, sobald man mit mir länger als 10 bis 20 Minuten redet, merkt man, dass da doch nicht so alles in diese Kategorie passt. Weil ich glaube halt, dass einfach die Konnotation, also diese Assoziation mit dem Kopftuch einfach in unserem Kontext spezifisch mit Konservatismus gleichgesetzt wird. Aber in anderen Kontexten sieht das vielleicht ganz anders aus, auch zu anderen Zeitpunkten.
Der klassische Nervpunkt, wenn Menschen einfach von Äußerlichkeiten auf irgendeine innere Gesinnung schließen, obwohl sie überhaupt keine Ahnung haben. Kübra Özdemir, Literaturwissenschaftlerin aus Berlin, ist bei uns. Wir sprechen über konservativ oder eben nicht konservativ sein. Aber jetzt mal ganz kurz eingeschoben zwischendurch. Du promovierst hier in Berlin gerade in englischer und irischer Literatur, bist daher auch viel in Irland zu Studienzwecken. Sag mal, wie ist es denn da aktuell mit dem Konservatismus? Denn die Iren waren da ja schon auch mal sehr extrem unterwegs.
Ich würde sie als mittlerweile überhaupt nicht mehr konservativ bezeichnet. Ich glaube, da ist schon so ein großer Hintergrund mit der katholischen Kirche in der Auseinandersetzung da, und die arbeiten sich gerade so ein bisschen daran ab, dass sie irgendwie dieses Erbe davon etwas loswerden und gehen eigentlich immer mehr in Richtung progressive Politik. Also es ist jetzt mittlerweile legal, dass sozusagen alle Erwachsenen in Irland heiraten können, mit wem sie möchten, dass halt Abtreibung auch legalisiert wird und halt auch komplett für alle zugänglich ist, also ist auch kostenlos. Und ich glaube sogar, dass die Verfassung noch ändern nächstes Jahr, was halt die Stellung der Frau in der Familie anbelangt. Und es geht immer mehr in Richtung, finde ich, progressive Politik, was eigentlich ein sehr interessanter Trend ist, wenn man sich ganz Europa mal anguckt, wohin der Rest so hingeht.
Ganz genau. Und trotzdem haben wir aber immer noch mit äußerlichen Vorurteilen zu kämpfen. Da können wir sogar direkt hier zurück nach Berlin und grundsätzlich nach Deutschland kommen. Denn du hast uns ja vorhin erzählt, dass du sowohl Kopftuch trägst aus Überzeugung durchaus, um dich auch erkenntlich damit zu machen als Muslima, du dich selbst aber als null konservativ bezeichnen würdest. Hat das heute, auch das ist ja so ein weiteres, ich weiß nicht, ob es ein Vorurteil ist oder ein Klischee, hat das heute deiner Ansicht nach noch irgendwas mit Schönheit verhüllen zu tun, dieses Kopftuch tragen, dass also nur der Ehemann einer Frau ihre unverhüllten Haare sehen soll?
Also wie gesagt, ich muss vorweg sagen, das ist meine persönliche Sichtweise. Das heißt, es gibt bestimmt kopftuchtragende Frauen, die das jetzt bejahen würden und sagen würden, ja, das hat schon was damit zu tun. Für mich persönlich hat es nichts damit zu tun. Ich würde es halt in Frage stellen, ob Schönheit überhaupt an Haaren festmachbar ist. Und halt auch, also ich verstehe nicht genau, warum ich irgendwas verhüllen soll, damit irgendjemand anderer jetzt nicht drauf gucken soll. Dann soll er halt weggucken. Das ist nicht so wirklich mein Problem, meiner Meinung nach.
Wie würdest du denn Konservatismus im Islam heute definieren? Also von welchen konservativen Werten sprecht ihr im Islam, wenn ihr euch über Konservatismus unterhaltet?
Ich glaube, ich kann halt nur aus Erfahrung mit der muslimischen Community in Deutschland sprechen. Das heißt, es ist wirklich sehr kontextabhängig, wie man Konservatismus auch in muslimischen Communities betrachtet. Aber ich glaube, hier ist es wirklich so, dass dadurch, dass wir in einer Position sind, eine Minderheit zu sein, einfach sehr stark festgehalten wird an eigentlich konservativen Idealen, um einfach irgendwie Identität zu gewinnen oder sich irgendwo beheimatet zu fühlen. Gerade wenn man halt sehr oft Diskriminierung ausgesetzt ist, kann das halt ein Gefühl von Sicherheit auch geben, wenn man irgendwas hat, was scheinbar beständig ist und das Leben organisiert.
Gibt es einzelne, sag mal so klassisch als konservativ geltende Ideale, die du unterschreiben würdest? Wenn ich mich da selbst frage, dann würde ich zum Beispiel vielleicht sagen, so die Familie, Zusammenhalt in der Familie, dass man, wenn man Familie ist, einfach zueinander steht. Das ist ja vielleicht was grundsätzlich Konservatives. Das würde ich aber unterschreiben, ohne selbst besonders konservativ zu sein. Hast du da auch sowas? Gibt es da so vielleicht so islamische, konservative Ideale, die du unterschreibst, obwohl du selbst sagst, grundsätzlich bin ich nicht konservativ?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Einzige, was halt, was konservativ durchaus ist, ist, glaube ich, so dieses Community-Gefühl. Man spricht ja halt sozusagen von Muslimen weltweit als eine große Community. Das ist schon ein sehr altes Bild. Auch das gibt es schon, glaube ich, seit es die ersten Muslime gab. Und das ist schon etwas, was ich auch schon als sehr irgendwie wohltuend auch empfinde, weil es rückt den Fokus sozusagen ein bisschen weniger auf das eigene Ego und man sieht sich etwas im größeren Kontext. Es ist einfach gut zu wissen, dass es eine Religionsgemeinschaft ist, wo halt die Menschen aus den verschiedensten Regionen, verschiedensten Herkünften einfach zusammenfinden können.
Darauf lässt sich doch aufbauen. Vielen Dank, Kybra, für das bereichernde Gespräch hier in Ab 21. Und für uns stellt sich so langsam raus, konservativ ist nicht, was konservativ aussieht. Und selbst wer einzelne konservative Werte ganz gut findet oder sich damit identifiziert, der muss nicht automatisch ein Konservativer sein. Das gilt ganz offenbar für den islamischen, muslimischen Kulturkreis, genau wie für den christlichen oder auch für den jüdischen.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Wer oder was ist 2018 eigentlich noch, ja, oder schon wieder konservativ? Ist keine so leichte Frage, stellen wir fest. Wir tasten uns ran heute Abend bei Deutschlandfunk Nova, haben in Ab 21 schon mit Lukas gesprochen, der mit 16 in die CDU eingetreten ist. Weil er zum einen damit gegen sein sozialliberales Elternhaus rebellieren wollte, aber auch auf der Suche nach konservativen Werten war. Wir hatten die Deutsch-Türkin Kybra Özdemir zu Gast in der Sendung. Eine junge, moderne Frau, promoviert gerade in englischer und irischer Literaturwissenschaft und ist überzeugte Kopftuchträgerin. Trotzdem, sagt sie, sei sie mit keiner Zelle ihres Körpers konservativ. Es scheint sich also um einen weitgreifenden Begriff mit viel Interpretationsspielraum zu handeln. Den versuchen wir jetzt mal ein wenig mehr einzugrenzen. Mit Jens Hacke, Politikwissenschaftler an der Uni Greifswald. Guten Abend, Jens.
Hallo Tom, grüß dich.
Sag mal, per Definition findet man einiges zum Thema konservativ. Ich habe mal nachgeguckt, im Duden steht zum Beispiel am bestehenden, hergebrachten Festhalten. Da steht auch rückschrittlich, rückständig, strukturkonservativ, unzeitgemäß, altherkömmlich, altüberliefert, konventionell, bürgerlich, etabliert oder gut bürgerlich. Also ein wirklich weites Spektrum an Definitionen. Wie würdest du konservativ heute definieren oder beschreiben?
Ja, ich komme ja meistens immer so ein bisschen vom Politischen her und da ist dann immer die große Frage, ist Konservatismus eine Ideologie? Und jeder, der sagt, er ist politisch konservativ, da sind wir natürlich alle erstmal hellhörig und da kommt gleich der Verdacht, konservativ gleich rechts. Aber es ist schwierig mit dem Konservatismusbegriff, eben weil er so viele Bedeutungen hat. Einerseits beschreibt er so eine Art Lebensstil. Man hält gerne an Traditionen fest, findet vieles gut, wie es früher war, oder ist vielleicht auch einfach nur geschichtsbewusst. Aber wenn man ins Politische geht, wird es dann schon problematischer. Dann muss man schon genau sagen, was man denn konservieren will, also was erhaltenswert ist. Und ich würde ja immer sagen, man kann auch liberal-konservativ sein. Man kann sich auch der Demokratie gegenüber konservativ verhalten, also sie bewahren wollen. Aber wenn wir dann hören, dass so AfD-Leute sagen, sie sind konservativ, dann wird das natürlich ein bisschen schwieriger.
Ist das nicht letzten Endes oftmals dann auch nur Wahlkampfstrategie, so wie wir es manchmal feststellen, wenn wir es beobachten, dass man versucht, mit diesem sich darstellen als konservativ eben auch im nächstes Klischeewort, konservativen Lager fischen zu können?
Ja klar, das wollen die auf jeden Fall. Da geht es schon darum, sich vielleicht auch ein bisschen harmloser zu machen. Denn wer konservieren will, der will ja erstmal nicht so viel verändern und der ist vielleicht auch nicht so bedrohlich. Und gleichzeitig hat der Konservatismusbegriff ja auch immer so eine gewisse Würde und Dignität. Man denkt dann irgendwie an gute Manieren und solche Sachen. Und da wissen wir ja von der AfD, dass die da nicht so zu Hause sind, die guten Manieren.
Ja. Gibt es denn sowas wie guten Konservatismus und schlechten Konservatismus?
Ja, wahrscheinlich. Aber die Konservativen, ich glaube, es gibt eine ganz gute Unterscheidung im Politischen. Da gibt es einmal den Reaktionär, der will irgendwie weit zurück in erträumte Zustände einer glorreichen Vergangenheit. Also der will das Rad der Geschichte zurückdrehen. Und dann gibt es ja den Reformkonservativen, der will eigentlich den Wandel gestalten, der will immer ja, das Wichtigste bewahren, aber auch sich gleichzeitig verändern. Und dann gibt es den Status Quo-Konservativen, der sagt, also niemals war es so schön wie jetzt, ich will es genauso behalten, wie es jetzt ist. Und ja, das sind so vielleicht drei Modelle, die sich für konservativ halten, aber die miteinander natürlich gehörig in Streit geraten können.
Mit Sicherheit sogar. Lass uns doch mal versuchen, dem Ganzen so unterschiedliche Gesichter zu geben. Also gibt es vielleicht so eine Grenze, wo man sagen kann, da hört eigentlich konservativ auf und da geht es ins Reaktionäre oder sogar ins Rechtspopulistische? Können wir das an irgendwas festmachen?
Also ich würde sagen, das können wir ganz klar festmachen. Wenn jemand sich von den Grundlagen der liberalen Demokratie entfernt, wenn er nicht mehr verfassungskonform argumentiert, wenn er eine andere Republik will, wenn er sich nicht an bestimmte Regeln hält, dann können wir nicht mehr von Konservatismus reden. Also das wäre schon mal ein Unterscheidungskriterium.
Jens Hacke, Politikwissenschaftler von der Uni in Greifswald, ist bei uns. Wir nähern uns langsam einer, ja, zumindest vielleicht etwas klareren Vorstellung von Konservativsein und Konservatismus. Und ich habe das Gefühl, dass man diesen Begriff allerspätestens von Generation zu Generation auch neu auslegen muss. Allein schon durch den moralischen und den Wertewandel einer Gesellschaft, Jens.
Ja, in jedem Fall. Und vielleicht ist es heute auch eine unbefangenere Sache, denn ich denke, unsere Eltern zum Beispiel, wenn ich überlege, was die so in den vielleicht 70er Jahren sich überlegt haben, da standen sie unter dem Eindruck von 68, da war konservativ, ja, das hing mit den 50er Jahren zusammen, vielleicht noch mit der NS-Zeit, das wollte man auf keinen Fall sein. Da wollte man mit allem Schluss machen, keine Tanzstunde mehr, keine Krawatte mehr, Haare lang und so weiter. Und das sieht ja heute anders aus. Heute finden ja jüngere Leute schon wieder viel größeren Gefallen daran, irgendwie bestimmte gesellschaftliche Konventionen einzuüben.
Das ist ein ganz entscheidender Punkt, auf den ich hinaus wollte, denn wenn ich da mal die Shell-Studie zu Rate ziehe, die sagt, dass sich nämlich gerade die Generation Y, also die jetzt so um die 30-Jährigen heute, sowohl um die Umwelt sorgt und sozial veranlagt ist, als aber auch sich heile Welt, Familie und Eigenheim wünscht. Das sind ja eigentlich konservative Werte. Wie passt das zusammen?
Ja, es ist vielleicht doch wieder in der jüngeren Generation ein Rückzug aufs Private zu sehen. Früher, oder man soll es jetzt auch nicht idealisieren, aber man könnte ja schon sagen, 60er, 70er Jahre, da wollte man noch die Welt verändern. Da war kein Ziel groß genug. Da wollte man Kriege stoppen. Da wollte man die ganze gesellschaftliche Konventionen aus den Angeln heben. Man gründete Wohngemeinschaften. Man wollte in kollektiven Dingen ausprobieren und sich nicht in die eigene Familie zurückziehen. Und das ist heute schon ein bisschen, heute wieder ein bisschen anders.
Ist konservativ das neue rebellisch, weil Klimaschutz heute Mainstream ist?
So weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, es polarisiert nicht mehr so. Also wir können das ja sehr, sehr schön zeigen an der Partei Die Grünen. Nicht? Ich meine, das waren Rebellen, das war eine ganz neue Bewegung, die sich in den Ende der 70er Jahre bildete. Aber es waren eben auch ein paar wertkonservative Ökologen dabei, die von erstaunlich weit rechts kamen. Es war ein sehr merkwürdiges Sammelsurium. Und jetzt merkt man ja, dass die Grünen sich doch auf dem langen Weg durch die Institutionen verbürgerlicht haben und jetzt auch gar keine Probleme mehr haben, sich staatspolitisch verantwortlich zu zeigen.
Wir haben heute auch schon Lukas kennengelernt in der Sendung. Der hat sich mit 16 Jahren aus Protest gegen das eigene sozialliberale Elternhaus überlegt, in die CDU einzutreten. Also tatsächlich Konservatismus als Protest. Geht das auch zusammen?
Ja, kommt wahrscheinlich auf die Familienkonstellation an.
Ja.
Alter Freund von mir, dessen Vater war Religionslehrer, der ist dann zur Bundeswehr gegangen. Nicht? Sowas gab es dann früher auch. Aber klar, das spielt immer eine Rolle. Man will sich abgrenzen. Und ja, wir hören ja häufig jetzt die Klage über Political Correctness und sozialliberalen Mainstream. Ich würde sagen, so eine sozialliberale Idee verlangt eine Auffrischung und sie darf sich nicht zu bequem machen. Aber die könnte man heute vielmehr auch wieder konservativ begreifen.
Jetzt nehmen wir mal noch kurz unseren Gast Lukas, der aus Protest als Jugendlicher in die CDU gegangen ist, und verbinden ihn vielleicht mit einem anderen Gast heute noch in der Sendung, einem Muslima, die Kopftuch trägt und damit auch bestimmte Werte verbindet. Da könnte man also sagen, wir haben da zwei Menschen in der Sendung, die sich vielleicht als konservativ bezeichnen würden. Was würdest du sagen, verbindet die? Obwohl ja nun diese beiden Arten von Konservatismus eigentlich ganz unterschiedlich sind.
Ja, ich würde sagen, das zeigt ja das Dilemma des Konservatismusbegriffs, der eine Relation immer beschreibt, also eine Beziehung, eine Verbindung. Man muss immer sagen, was man konservieren will. Insofern glaube ich auch gar nicht, dass man jetzt einen Konservatismus haben kann, sondern wenn man sich als konservativ begreift, steht man immer vor der Aufgabe zu erklären, welcher Konservativer man denn ist.
Und abschließend die Frage, wie konservativ bist du selbst?
Och, mal so, würde ich sagen. In manchen Sachen bin ich sehr konservativ, so was meinen Musikgeschmack angeht, dass ich immer noch gern die Musik höre, die ich als 15-, 16-Jähriger gehört habe. Ja, in solchen Sachen bin ich schon konservativ. Oder dass ich gerne mit Füllfederhalter schreibe und solche Sachen. Das sind so vielleicht so konservative Dinge.
Ja gut, dann verabschieden sich, was das angeht, an dieser Stelle jetzt zwei konservative oder vielleicht sagen wir mal teilkonservative Menschen voneinander, denn das kann ich durchaus auch unterschreiben. Konservatismus als Auslegungssache. Wir kommen da heute nicht ganz von weg. Die Frage ist am Ende vielleicht nur, ab wie vielen konservativen Aspekten, die man in sich vereinen muss, kriegt man auch wirklich den Stempel konservativ auf die Stirn. Danke an den Politikwissenschaftler Jens Hacke für die sehr spannenden Ausführungen. Viele Grüße nach Greifswald.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Straßburg. Rund 500 Besucher haben sich in einer Kirche den Film Der Exorzist angeschaut. Als Kino diente die evangelische Wilhelmskirche. Die Atmosphäre, die Kulisse und das Echo seien einfach perfekt geeignet für den Kultfilm, sagte ein Fan der Nachrichtenagentur AFP. Ein Teil des Eintrittspreises soll für Renovierungsarbeiten in der Kirche aus dem 14. Jahrhundert verwendet werden. Christoph Koscher, Pastor der evangelischen Wilhelmskirche in Straßburg, sagte vor der Vorführung des Horrorfilms: Ich persönlich praktiziere keinen Exorzismus und kann Ihnen deshalb vor oder nach der Vorführung nicht helfen. Aber ich kann Ihnen Adressen geben.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.